Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit dem neuen Buch des Bestseller-Autors Thomas Mullen. Als der afroamerikanische Schüler Michael Brown im August 2014 in Ferguson, Missouri, nach dem Diebstahl einer Packung Zigarillos von einem Polizisten erschossen wurde, kam es landesweit zu Unruhen und Protesten gegen rassistische Polizeigewalt. Der US-Autor Thomas Mullen saß damals gerade über der Rohfassung eines historischen Kriminalromans, der ein ganz ähnliches Thema behandelte. Es ging um Korruption, Rassismus und Gewalt im Atlanta des Jahres 1948. Darktown hieß der Roman, der mindestens so sehr ein Gesellschaftsroman war wie ein Krimi und zum Bestseller wurde. Der Schauspieler Jamie Foxx kaufte die Filmrechte und im vergangenen Jahr erschien Darktown in deutscher Übersetzung. Nun liegt hierzulande auch die Fortsetzung Weißes Feuer vor. Mike Brüggemeier hat das Buch gelesen.
2 Jahre sind vergangen, seit die beiden Cops Lucius Box und Tommy Smith im als Darktown bekannten afroamerikanischen Viertel von Atlanta den Mord an einer jungen Frau aufzuklären versuchten. Das war damals im Jahr 1948 nahezu unmöglich gewesen, denn als Angehörige der ersten Einheit von sogenannten Negro-Polizisten war es ihnen nicht erlaubt, gegen Weiße zu ermitteln. Auch ihre weißen, nicht selten korrupten Kollegen stellten sich ihnen in den Weg.
Welchen Teil findest du schwieriger? Die weißen Cops, die dich dafür hassen, dass du denkst, du seist ihnen ebenbürtig, oder die Farbigen, die dich dafür hassen, dass du dich wie ein Weißer benimmst?
So fragt Lucius Boggs Vater, ein Reverend, seinen Sohn im Darktown-Sequel Weißes Feuer. Die Arbeitsbedingungen der Cops haben sich auch zu Beginn der 50er Jahre nicht verbessert, wie ihnen schmerzlich bewusst wird, als sie einem Schmugglerring auf der Spur sind.
Box und Smith war seit einer ganzen Weile klar, dass sie selbsttätig werden mussten, wollten sie den Drogen- und Alkoholfluss in ihrer Gemeinde stoppen. Doch blieben ihnen zahlreiche Privilegien verwehrt, die für weiße Cops selbstverständlich waren. Sie durften nach wie vor keine Polizeiautos fahren oder außerhalb der vorgegebenen Negro-Viertelstreife laufen. Trotz dieser geografischen Einschränkung gab es genug zu tun, denn über ein Drittel der Bewohner Atlantas war schwarz und lebte zusammengepfercht auf einem Fünftel der Gesamtfläche. Und nur 10 Negro-Polizisten beschützten diese Tausenden von Seelen.
Wie so viele amerikanische Städte zu jener Zeit hat Atlanta mit einer großen Wohnungsnot zu kämpfen. Besonders Afroamerikaner haben immer größere Schwierigkeiten, eine Bleibe zu finden, und so bekommen sie schließlich sogar in den stark segregierten Südstaaten die Erlaubnis, in Viertel zu ziehen, die eigentlich der weißen Bevölkerung vorbehalten waren. Einige Familien, so etwa Tommy Smiths Schwester Hannah mit ihrem Mann Malcolm, ziehen nach Henford Park, wo auch Officer Dennis Rake Rakestraw zu Hause ist, der Sohn einer deutschen Mutter, der im Zweiten Weltkrieg für die USA kämpfte und bei der Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau dabei war, unterstützt zwar die Rassentrennung, doch zugleich versuchte er mit den Afroamerikanern fair und nach Maßgabe des Gesetzes umzugehen. 2 Jahre zuvor war er der einzige weiße Officer gewesen, der bereit war, Box und Smith bei ihren Ermittlungen zu helfen. Seine Frau Carrie empört sich nun über den Zuzug von Afroamerikanern in ihrer Nachbarschaft. Sein Schwager Dale ist Mitglied des Ku Klux Klan und ein Nachbar sammelt Geld, um die neuen Bewohner von Henford Park in einem anderen Viertel unterzubringen. Bei einem Spaziergang mit seinem Hund, den er Charles Dickens genannt hat, macht Rake eine beunruhigende Entdeckung.
Er war erst ein paar Minuten draußen, als etwas seine Aufmerksamkeit erregte. Ein Flugblatt, das unter einem Stoppschild klebte. In Großbuchstaben standen die Wörter »Zone der weißen Gemeinschaft« gedruckt. In der Mitte des Bildes schlug ein weißer Blitz ein, genau wie jene, die auf die Ärmel der SS-Soldaten gestickt waren, die er in Europa gesehen hatte. Er fluchte leise, sah sich um. Leere Rasenflächen und eine freie Straße. Er riss den Flyer vom Mast und stopfte ihn in die Hosentasche. »Das ist nicht gut, Charles Dickens. Die Kolumbianer waren wieder da.«
Die Kolumbianer waren die erste amerikanische Neonazi-Organisation. Gegründet 1946 in Atlanta, ermutigten ihre Mitglieder die Bürger, zu den Waffen zu greifen, um den aus dem Krieg in Europa heimgekehrten Afroamerikanern ihre dort erfahrene Idee der Gleichstellung auszutreiben. Sie kämpften mit subtilen Mitteln nicht nur gegen die weißen Eliten, sondern auch gegen den Ku Klux Klan. Die Lage in Henford Park wird immer unübersichtlicher und mittendrin stecken die 3 Protagonisten. Rake muss seinen rassistischen Bruder nach einem misslungenen Anschlag auf einen zwielichten Immobilienbesitzer decken. boxte mit dem aus dem Gefängnis entlassenen Vater des Kindes seiner Geliebten konfrontiert, da ihm eine schreckliche Wahrheit offenbart. Und Smith sorgt sich um das Leben seiner Schwester, deren Mann von weißen Suprematisten fast zu Tode geschlagen wurde. Als Malcolm aus dem Krankenhaus entlassen wird, wird er von seinen Nachbarn des Diebstahls bezichtigt. Ein Mob formiert sich vor seinem Haus und Box versucht, ihn zu schützen.
Die weißen Männer fixierten Malcolms Haus. Box wusste, dass sie nicht hineinsehen konnten, und doch spürte er ihre raubtierhaften Blicke. Sie rauchten, die Enden ihrer Zigaretten tanzten wie Glühwürmchen, hin und wieder lachten sie. Box beobachtete sie schweigend, innerlich kochend vor Wut. Er wünschte, er könnte sie da draußen mit einem Partner zur Rede stellen, in Uniform, doch allein der Anblick würde die Nachbarn aggressiv machen. Der Grat zwischen Autorität zeigen und dessen fatalen Auswirkungen war so schmal, dass er fast unsichtbar war.
Jede Figur in diesem Roman muss sich zwischen verschiedenen Loyalitäten entscheiden. Sollen sie zum Wohl ihrer Familie handeln? Halten sie sich an das Gesetz oder die eigenen moralischen Ideale? Alle werden auf die Probe gestellt und machen sich auf die ein oder andere Art schuldig. Aus Angst, aus Pflichtgefühl, aus Notwehr oder aus Überzeugung. Thomas Mann geht in Weißes Feuer der Frage nach, wie es um die eigenen Ideale bestimmt ist, wenn das echte Leben dazwischen kommt. Eine Frage, die weit über das Wer, Wie, Wann, Wo oder Warum eines üblichen historischen Kriminalromans hinausweist. Mann hat, wie schon mit Darktown, einen klugen und fesselnden Gesellschaftsroman geschrieben, dessen Grundkonflikt nicht nur die Vereinigten Staaten seit Jahrhunderten beschäftigt.
Mike Brüggemeier über Thomas Mann, Weißes Feuer, aus dem Englischen von Bernie Meyer, Dumont Verlag Köln, 480 Seiten, 24 Euro.